NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. November 1751. Die Gründung der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen.
Wir balancierten über den Grat des Nebengipfels zum Eingang der Höhle.
Bon plan. Es müssen hunderte Leichen sein. Und jede in ihrem eigenen Korb aus Palmblättern. Knochenhände um die Knie gelegt, den Kopf auf den Brustkorb gedrückt. Die Ältesten sind vollständig zu Skeletten geworden. Andere noch in unterschiedlichen Stadien der Verwesung.
Die Vermessung der Welt ist natürlich das Buch, das jeder in Göttingen kennt. Man darf es nicht als irgendwie historischer Roman lesen, denn alles, was sich der Autor ausgedacht hat, hat relativ wenig mit den tatsächlichen historischen Akteuren, also vor allem mit Gauss und Alexander von Humboldt, zu tun. Aber was der Daniel Kehlmann schon sehr gut verstanden hat, ist die Begeisterung für ein neues Wissenschaftsideal, das tatsächlich zu den Dingen selbst hingeht, im Zweifelsfall also wirklich weit in den Amazonas vorstößt, um zu schauen, wie sieht die Natur dort aus.
Humboldt zerrte mehrere Leichen aus ihren Körben, löste Schädel von Wirbelsäulen, brach Zähne aus Kinnladen und Ringe von Fingern.
Es ist die Zeit der Spätaufklärung. Wissenschaftler verlassen ihre Türme und steigen hinab ins echte Leben. Sie schauen, staunen, sammeln und messen. Sie lesen die Natur wie zuvor alte Schriften, erzählt Gerhard Lauer, Professor für deutsche Philologie an der Universität Göttingen.
Die aufklärerische Idee ist, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, sie zu vermessen, sie mit den eigenen Augen im Detail zu studieren und daraus Schlüsse zu ziehen und sich nicht nur auf Autoritäten zu verlassen. Aufklärung bedeutet, ich muss es selber untersuchen, ich muss selber denken. Und genau dieser Wechsel findet hier im 18. Jahrhundert statt.
Goethe war gerade mal 2 Jahre alt, als in der kleinen Stadt an der Leine, heute vor 265 Jahren, die Akademie der Wissenschaften mit einem Vortrag ihres ersten Präsidenten, Albrecht von Haller, eröffnet wurde.
Ein Akademiste muss erfinden und verbessern oder seine Blöße unvermeidlich verraten.
Sie zitieren gerade aus diesem etwas vergilbten Papier von der Hand Hallers, ganz schnell geschrieben, er war ein Genie, das schnell arbeitete.
Sagt der Alttestamentler Rudolf Sment. In den 1990er Jahren war er Präsident der Akademie und ist ein Kenner ihrer Geschichte. Universitäten haben wir seit dem späten Mittelalter. Die Wissenschaftler saßen damals über großen Büchern, sogenannten Folianten, und lehrten die Weisheiten alter Schriften. Anders in den Akademien. Sie waren in Europa seit Ende des 16. Jahrhunderts die eigentlichen Orte des Neuen. Hier wurde entdeckt und geforscht.
Es gab die großen Hauptstadtakademien, mehrere in London, dann Paris. Während Göttingen eine kleine, unbedeutende Stadt ist.
Die aber immerhin schon seit 1737 eine Universität hat. Ihr setzte Georg II., August, König von Großbritannien, Kurfürst von Hannover, 14 Jahre später die Akademie der Wissenschaften zur Seite und machte damit das etwas verschlafene Göttingen zur Avantgarde damaliger Forschung, meint der Soziologe Professor Rudolf Stichweh von der Universität Bonn.
Es ist die erste Akademie der Welt, die mit einer Universität verknüpft wird und deren Mitglieder einige Professoren der Universität waren, und in dem Sinne war Göttingen eine Epochenwende, nicht? Darin liegt die historische Singularität der Göttinger Akademie.
Eingefädelt und ausgedacht hatte sich das der nüchterne, leicht melancholische Schweizer Mediziner und Botaniker Albrecht von Haller. Er machte in der Provinz vor, was gut 50 Jahre später mit der Gründung der Berliner Humboldt-Universität bis heute als Erfolgsmodell gilt: die Einheit von Lehre und Forschung.
In einer Akademie wird nachgedacht, wird geforscht, wird experimentiert und man unterhält sich darüber. Und zwar die Leute aus ganz verschiedenen Disziplinen, also in Göttingen, wurden in die Akademie gewählt, die prominentesten Angehörigen der Universität. Und die versammelten sich alle 14 Tage und trugen sich gegenseitig ihre neuesten Dekuverten vor.
Man darf sich dabei ruhig einen etwas spießigen und vor allem elitären Club vorstellen, meint der 84-jährige Theologe. Die Herren Professoren, die sonst meist in ihren Wohnstuben private Vorlesungen gegen Stundenhonorar gaben, saßen hier nach dem Vorbild der Akademie Platons zusammen und lauschten einander von so neuen und nützlichen Themen wie
die Viehhaltung oder über den Rotz der Pferde oder über Finanzfragen, Steuern und sowas oder eben um Dialekte. Also sehr empirisch. Der wahrscheinlich größte deutsche Mathematiker, Karl Friedrich Gauss, hat in der Akademie eine große Rolle gespielt. Oder die Quantenphysik im 20. Jahrhundert, die in Göttingen ihren Vorort gehabt hat. Der Vater der Wasserstoffbombe, Teller, ist ein alter Göttinger gewesen. Oder Oppenheimer, der die erste Atombombe gemacht hat. Da war Göttingen ein Name für durchaus Experimentalwissenschaften.
Was sind nun Raum und Zeit?
Ad primum ergo dicendum.
Also sprach Athene.
Die Akademie ist nicht nur mit diesem Nützlichkeitsgedanken verknüpft,
sagt der Soziologe Rudolf Stichweh.
Das, was auch ganz neu war an der Akademie, dass sie nicht nur in den Naturwissenschaften tätig war, das waren ja bis dahin fast alle Akademien außer der Berliner gewesen, sondern dass sie eine historisch-philologische Klasse hatte. Und das gibt es in anderen europäischen Ländern überhaupt nicht zu der Zeit, ist aber relativ spezifisch für Deutschland. In diesem Bereich sind auch einige der größten Leistungen der Akademie. Und das war ja nicht nützlich, sondern war Bildungswissen, Selbstverständigung des Menschen über die Traditionen, aus denen heraus die jetzige Situation der Menschheit entstanden ist.
Zwischen Tradition und Moderne sitzen die Gelehrten in Göttingen bis heute jeden zweiten Freitag im prächtigen Akademiesaal der Universität auf ihren hellblauen Samtsesseln und debattieren selten über Gott und viel über die Welt. Aber immer, und das war damals neu und ist heute noch selten, über die Grenzen der Fakultäten hinweg.
Es war im 18. Jahrhundert ein sehr großer Optimismus. Irgendwie das Gefühl, wir können die Welt einigermaßen erklären, erforschen. Es gab immer mehr Stoff, an dem man nicht irre wurde.
Die wenigsten haben sich damals wie heute dabei den Wind so derart um die Nase wehen lassen, wie der Naturforscher Alexander von Humboldt.
Auf dem Weg vermaß Humboldt jeden Hügel. Er klomm jeden Berg und klopfte Steinproben von jeder Felswand.
Ist das alles nötig? Wir wollen nur nach Madrid.
Bedauere, ein Hügel, von dem man nicht weiß, wie hoch er ist, beleidigt die Vernunft und macht mich unruhig. Ein Rätsel, wie klein auch immer, lässt man nicht am Wegesrand.
Daniel Kehlmann spielt in seinem Buch auf die beiden Brüder Humboldt an, als sie hier bei ihrem Lehrer Johann Friedrich Blumenbach studiert haben.
Johann Friedrich Blumenbach, ein Jahr nach der Akademiegründung geboren, war einer der großen Gelehrten an der Georgia-Augusta-Universität, erklärt der Philologe Gerhard Lauer, der das Projekt Blumenbach Online betreut. Blumenbach war der naturwissenschaftliche Lehrer Goethes. Von ihm ließ sich Alexander von Humboldt zu seinen Forschungsreisen anregen.
Sie haben ein neues Fach studiert, das es durch Blumenbach erst gibt, das ist die physische Anthropologie. Das heißt, man guckt sich tatsächlich die Schädel und die Knochen der Menschen an. Und daraus kann man dann Rückschlüsse auf die große Familie der Menschen schließen. Und das ist genau das, was die beiden Brüder hier lernen.
Damals dachte man noch, die Arten der Lebewesen seien konstant. Blumenbach zeigte auf, wie sie sich durch Veränderungen ihrer Umwelten selbst verändern und damit nicht auf ein göttliches Wunder, sondern auf natürliche Gesetzmäßigkeiten zurückzuführen seien. Ein Skandal für die Kirchen, denn solche Erkenntnis widersprach der Schöpfungsgeschichte. Doch eine Zensur fand nicht statt. Freiheit gehörte damals in Göttingen zur Einheit von Forschung und Lehre.
Es ist kurz vor Darwin, die Arten sind noch konstant, aber sie können variieren je nach Umwelt. Das ist das Revolutionäre in der Zeit. Insofern kann man sagen, dass Blumenbach zu Unrecht vergessen ist, aber natürlich für nicht nur die Brüder Humboldt, für Kant, für Goethe die zentrale Bezugsperson ist, also in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts der bedeutendste Lebenswissenschaftler weltweit.
Der Philologe Gerhard Lauer ist Spezialist für digitale Forschung. Als Akademiemitglied übersetzt er die Arbeiten von Blumenbach ins 21. Jahrhundert und macht so den Lebenswissenschaftlern von heute ihren historischen Ursprung zugänglich. Schon lange sind die Akademien keine Orte der Entdeckung mehr. Sie hüten und bewahren.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts ist ein zweiter sehr großer Bereich zugewachsen, die Unternehmungen der Akademie. Also über individuelle Vorhaben wie Editionen, Wörterbücher, also das Grimmsche Wörterbuch, das berühmte, das nie fertig wird, obwohl immer mal gesagt wird, es ist jetzt fertig. Das ist eine Gemeinschaftsunternehmung jetzt der Akademien von Berlin und Göttingen. Oder große Wörterbücher von anderen Sprachen oder der Wortschatz Goethes, auch viele Bände. Oder für die Griechen der Wortschatz Homers, das Homer-Wörterbuch und Ähnliches.
So wie in Göttingen sind auch die anderen 7 Akademien der Wissenschaften zu sachkundigen Verwaltern von Quellensammlungen geworden. Diese Aufgabe übernehmen festangestellte Mitarbeiter, die professoralen Mitglieder stehen ihnen beratend zur Seite. Aus frischem Wind wurde langer Atem, meint Rudolf Stichweh von der Uni Bonn.
Sie können in der Akademie etwas nicht machen, wenn es 3 Jahre dauert, aber wenn es, um zu übertreiben, 300 Jahre dauert, dann geht das. Und auch das ist wiederum eine Stärke des deutschen wissenschaftlichen Systems, dass die Akademien in Deutschland mit den geisteswissenschaftlichen Langfristprojekten verknüpft worden sind.
Forscher vom Geist eines Alexander von Humboldt haben inzwischen unsere Welt ziemlich gründlich vermessen. Ständige Entdeckungen, Découverten, wie der Gründungspräsident sie von den Mitgliedern verlangte, sind selten geworden. Gebraucht wird der freie Geist der Wissenschaft aber heute so sehr wie damals. Doch die Elfenbeintürme der Forschung, die Universitäten, schrumpfen zusehends zu Reihenhaussiedlungen. Zu viel Lehre, zu viel Verwaltung, zu viel Kampf um Drittmittel, findet der ehemalige Akademiepräsident Rudolf Sment.
Um es grob und übertreibend zu sagen, ich bin unter diesen Gesichtspunkten froh, heute nicht Professor zu sein.
Zwischen Neugier und Nutzen musste die Wissenschaft schon immer ihre Freiheit selbst finden. Die Akademien hätten, gerade weil sie interdisziplinär aufgestellt sind, eigentlich den Spielraum dazu, meint der Soziologe. Doch sie drohen, zu einem Club vorwiegend alter Männer zu werden, die sich gegenseitig Vorträge halten.
Der Kern der Akademie ist ja eigentlich die Gelehrtengemeinschaft. Und ob die Gelehrtengemeinschaft in den gegenwärtigen Akademien Deutschlands ein lebendiger Organismus ist, da bin ich nicht so ganz sicher. Und da sehe ich Verbesserungsbedarf. Es muss erneut der Wille sein, in der Forschung etwas herauszufinden und in die Gesellschaft zu kommunizieren.
Noch im Boot begann Humboldt seinem Bruder zu schreiben.
Helle Luft, warmer Wind, Kokosbäume, Flamingos. Es ist wunderbar. Ich weiß nicht, wann dies eintreffen wird, doch sieh zu, dass du es in die Zeitung bekommst. Die Welt soll von mir erfahren. Müsste mich sehr irren, wenn ich ihr gleichgültig bin.
Im Zeitzeichen erinnerten Anja und Doris Arp an die Gründung der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen am 10. November 1751. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.